Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle hier seid zur Ecksteingemeinde, ein Gemeindeseminar, zweiteilige Serie im Februar. Was ist genau das Datum? 12., 17. Februar? 18. Februar ist der zweite Teil. 8. Februar. Aber ihr könnt trotzdem mittwochs kommen. Mittwochs ist hier Hauskreis. Und es gibt genauso viel Essen, jedes Mal. Gut, dann, ihr könnt sitzen bleiben, lasst mich mit Gebet beginnen und dann können wir in den Abend starten. Unser Gott und Vater, wir kommen vor dich, wir sind deine Gemeinde, wir beten dich an, wir kommen vor dich und wollen von dir hören, von deinem Wort hören und verstehen, wie du Gemeinde verstehst, was Gemeinde ist und was auch der Auftrag von uns als Gemeinde sind, als deine Gemeinde ist. Und wir sind deine erlösten Kinder und wir kommen vor dich und beten dich um diesen Abend, um Aufmerksamkeit und auch um die Liebe, um das Verständnis untereinander und auch für das Wort. Bitte erleuchte uns durch deinen Geist, dass wir deine Worte verstehen. Amen. Gut, das Thema heute Abend ist das Ziel und die Ausrichtung der Gemeinde oder die Vision und Mission, wie ihr es auf dem Handout habt. Und jeder hat sich schon mal wahrscheinlich von euch persönlich die Frage gestellt, was mache ich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Und was soll ich denn konkret in dieser Welt, in meinem Umfeld tun? Und dann bist du genau richtig hier, weil heute geht es um Gemeinde. Du denkst, was hat das miteinander zu tun? Das ist meine persönliche Sache, das ist die Gemeinde. Aber du bist genau richtig hier, denn die Antwort auf die Frage, was soll ich in der Welt tun, richtet sich auch danach, wer du bist, wer die Gemeinde ist. Wenn du Fragen hast, wer ist die Gemeinde, bin ich die Gemeinde? Dann komm zum Gemeinde- oder zum Grundlagenkurs, da werden wir das klären. Das wird in den nächsten Wochen stattfinden, da kannst du gerne mit dabei sein. Was soll ich auf dieser Welt tun und was ist das Ziel der Gemeinde? Das gehört mit dazu, zu der Frage, was soll ich auf dieser Welt tun und was ist das oder was ist der Auftrag der Gemeinde? Was soll die Gemeinde, was soll ich jetzt tun? Und wenn du Christ bist, dann bist du automatisch Teil des Leibes Christi. Du bist hineingetauft, hineingeboren in den Leib Christi, die Gemeinde. Und wie gesagt, wenn du wissen willst, wer ist die Gemeinde, komm zum Grundlagenkurs. In den nächsten Wochen werden wir es abdecken. Und du dich fragst, muss ich Teil dieser Ortsgemeinde hier werden, der Ecksteingemeinde? Und ich bin hier, um euch zu überzeugen. Nein, das kommt am 8. Februar. Das darf Jonathan tun. Und heute werden wir uns genau mit dem Ziel und dem Auftrag der Gemeinde befassen. Das ist das Thema heute und das ist die Frage auch im Grunde, was macht Gott eigentlich in dieser Welt? Was macht Gott im Hier und Jetzt? Und die Frage, wie möchte Gott in dieser Zeitperiode, in der ich lebe, in der wir leben als Ecksteingemeinde 2023, wie möchte er wirken? Und er möchte wirken durch das Volk Israel, durch die Gemeinde. Wie möchte er wirken? Und die Antwort erhalten wir, wenn wir uns die Bibel anschauen und einmal uns fragen, was ist das große, allüberfassende, umfassende Thema der Bibel? Ist das die Liebe Gottes zum Menschen? Ist das die Errettung? Was ist das große Thema, was die Bibel beantwortet? Oder worum geht es die ganze Zeit? Und das ist ein Buch vom Reich Gottes. Das ist das Buch vom Reich Gottes, wie es früher war, wie es sich jetzt auswirkt und wie es in Zukunft sein wird. Das ist das grundlegende, durchgehende Thema der Schrift. Und Gott baut an diesem Reich durch die ganze Zeit hindurch, durch alle Zeiten. Und das wird uns natürlich im Alten Testament deutlich. Und das ist klar für uns, Gott erwählt sich dieses Volk Israel, ein Reich, das er baut, das er regiert. Er wirkt durch dieses Volk. Er möchte, dass alle umliegenden Völker sehen, wie Israel ist und somit auch ihn, Gott, erkennen. Gott selbst ist der König dieses Reiches. Teilweise regiert er durch Stellvertreter wie König David, König Saul. Und wir wissen, dass dieses Volk Israel immer weniger das Reich Gottes wird. Und die Könige sind nicht mehr die Stellvertreter, die Gott aussucht oder durch den Propheten salbt. Aber auch im Neuen Testament sehen wir das Reich Gottes. Nämlich das genau tut Gott. Er wendet sich ab von diesem Volk, weil es nicht dann nach seinen Maßstäben lebt. Und er verheißt ihnen aber, also wendet sich nicht komplett ab und sagt, macht, was ihr wollt, sondern er verheißt ihnen diesen Messias, der auch tatsächlich kommt. Jesus, der Messias, kommt dann. Und auf ihn haben sie jahrhundertelang gewartet, sie, das Volk Israel, was immer noch dieses Verständnis hat, wann kommt das Reich Gottes? Wann kommt Gott mit uns zu regieren? Wann erfüllen sich all diese Prophetien über das Volk Gottes? Und wir wollen ja mit ihm regieren. Und uns fällt das manchmal so schwer, das zu verstehen als Gemeinde, weil wir das so selten uns damit beschäftigen, was ist das Reich Gottes. Aber für sie war das präsent. Und so kommt dieser neue König, Jesus, und er stellt sich vor als der König, als er kommt. Und eigentlich warten sie auf ihn, aber was sie tun, ist, sie verwerfen diesen König des Reiches Gottes. Und sie verwerfen das Reich, das er ihnen anbietet. Und das ist die tragische Folge, was dann mit Israel, mit dem Reich Gottes passiert. Und das lesen wir in Matthäus 21, 43, das könnt ihr euch notieren. Matthäus 21, 43. Deswegen sage ich euch, das spricht Jesus, das Reich Gottes wird von euch weggenommen. Also spricht zu den Juden, zu Israel. Dieses Reich Gottes wird weggenommen und einer anderen Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Also dieses Reich Gottes wird dem Volk Israel weggenommen und das natürlich nicht auf immer. Gott wird alle Verheißungen, die er im Alten Testament gegeben hat, wird er buchstäblich tatsächlich erfüllen. Und die Juden werden bald ihren König wiedererkennen und an ihn glauben. Und die Juden, das ist die Frage, wann, und wir für alle, die neu gekommen sind, nochmal einen schönen Abend. Wir gehen gerade die Frage durch, wie wirkt Gott jetzt? Und wir haben festgestellt, durch das Reich Gottes. Und jetzt sehen wir die Entwicklung durch das Alte Testament bezüglich des Reich Gottes. Das Reich Gottes wurde den Juden weggenommen. Es wird ihnen wiedergegeben werden, wenn sie einmal in Zukunft glauben. Und wann passiert das? Ein kleiner Überflug über die nächsten Ereignisse in der Erlösungsgeschichte, die Gott gehen wird. Die Gemeinde wird entrückt werden. Es folgt diese Trübsalzeit von 2x3,5 Jahren. Da kommt das Gericht für die Menschen. Und dann wird Jesus dieses Reich Gottes, was tatsächlich in Israel, in Jerusalem aufgebaut wird, wo Christus regieren wird, aus Jerusalem heraus für 1000 Jahre. Und die Gemeinde wird mitregieren. Dann geht das Reich Gottes wieder zum Volk Israel zurück. Dann wird Gott wirken mit dem Volk Israel. Und jetzt sehen wir, dass wir in dieser Zwischenzeit sind. Das heißt, wir sehen, das Reich Gottes wurde mit Jesus weggenommen von den Juden. Es wird aber zurückgegeben oder Christus wird mit ihnen wieder regieren, weil Gott alle diese Verheißungen gegeben hat und er wird sie erfüllen, tatsächlich. Und das ist die Frage, was ist bis dahin? Und bis dahin, bis das passiert, wird Gott mit einem anderen Volk regieren. Und dieses Volk ist die
Gemeinde.
Richtig, die Gemeinde. Und das, die Heiden, die Gemeinde der Heiden. Römer 9, Vers 25 und 26, könnt ihr euch auch notieren, steht darüber, wie er auch durch Hosea spricht. Das schreibt Paulus zu uns. Ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war. Und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk. Da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Und Petrus könnt ihr mit aufschlagen und auch aufschreiben, 1. Petrus 2, 9 bis 10. Geht in die gleiche Richtung, 1. Petrus 2, 9 bis 10. Ihr aber, er spricht zur Gemeinde, seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Jetzt ähnlich wie Paulus, Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Und jetzt ist das ist die Antwort. Jetzt möchte Gott auf dieser Zeit sein Reich Gottes bauen. Und wie möchte er das tun? Mit der Gemeinde. Und wir sehen, die Gemeinde ist das auserwählte Volk, das einmal nicht dieses auserwählte Volk war, die Gemeinde, die Heiden, und jetzt Anteil haben an dem Heil. Und Epheser 3 zeigt uns nochmal, dass es ein Geheimnis war. Und das war nicht allen klar im Alten Testament. Es wurde verheißen, dass der Messias kommt, das wurde das Gericht verheißen, aber dass es diese Ereignisse auseinanderlegen, das war nicht sofort allen klar beim Lesen dieser Texte. Und Epheser, Paulus sagt uns das in Epheser 3, Vers 4. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, das in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurde. Das heißt, andere Geschlechter, die haben dieses Geheimnis, dass es diese Gnadenzeit, nenne ich es mal in meinen Worten, gegeben wurde, wo Christus das erste Kommen und dass es ein zweites Kommen wird, dass es zwei Kommen gibt, das war ein Geheimnis. Und das wurde ihnen nicht zu erkennen gegeben, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist offenbar worden ist. Vers 6, die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Soweit das Reich Gottes. Und warum ich jetzt mit dem Reich Gottes anfange, ist zu verstehen, weil wir Reich Gottes und Gott und Gemeinde nicht trennen können. Und wir sind jetzt als Gemeinde Mitteilhaber. Gott wirkt jetzt durch die Gemeinde und er hat Israel nicht komplett verworfen. Er wird wieder mit ihnen arbeiten, aber wir dürfen mit an diesem Heil teilhaben. Und vielleicht noch ein paar Worte zum Reich Gottes, wenn es für euch nicht ganz greifbar ist, weil wir so oft, wenn wir über Gemeinde reden, alles andere ausklammern und nur darüber reden, was soll ich tun, was soll ich lassen, wie wirkt Gott. Aber es ist eigentlich die ganze Zeit, besonders in Matthäus, eine Reich Gottes Sprache, wie Gott oder wie Jesus davon spricht, dass er dieser König ist, wie er regiert, wie das Reich kommen wird. Alle Fragen drehen sich um das Reich Gottes, die die Jünger haben. Jesus sagt ihnen in Apostelgeschichte 1, ich werde auffahren. Und die erste Frage ist, du richtest das Reich gar nicht auf. Und wir denken, die sind ja, was für ein Egoismus von denen. Aber dabei ist es die Frage für sie, was sie aus den alten Schriften kennen. Es ist immer zusammen, Gott kommt, Christus, der Messias, kommt und wird sein Reich aufrichten. Und jetzt geht Christus weg. Das heißt, es ist eine logische Frage für sie, was machst du, wieso gehst du denn jetzt? Und dann sagt er, es ist nicht eure Sache und es wird noch kommen. Und dann genau in diesem Reich baut Christus, aber was Christus auch gemacht hat, er hat nicht das physische, und das war das Verständnisproblem, er hat nicht das physische Reich aufgebaut, was noch kommen wird, das ist das Millennium, das tausendjährige Reich, was sich erfüllen wird. Er hat ein geistliches, oder es ist ein Erlösungsreich, kann man auch sagen, aufgebaut, wo jeder, der an Christus glaubt, schon in dieses Reich, Teil dieses Reiches ist. Und das sind auch wir, die Gemeinde. Und er spricht hier ein Beispiel, wie Jesus darüber spricht in Lukas 17, 20 bis 21. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, jetzt diese Frage, wann kommt das Reich Gottes? Also wann kommt jetzt der Messias und regiert uns als Nation und verteidigt uns, befreit uns von den Römern, das waren ihre Vorstellungen, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, oh, es ist hier oder es ist da, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wir sehen, er meint damit dieses geistliche Reich, in das man wird schon Teil dieses Reiches durch den Glauben an Christus, wenn man durch den Heiligen Geist wiedergeboren ist, wenn man Buße tut von der Sünde und wenn man an Christus glaubt, dann kommt man in dieses Reich der Errettung, ins Reich Gottes. Und das ist das, was Gott jetzt hier auf dieser Erde tut, auch mit uns als Ecksteingemeinde in Berlin. Er baut sein Reich Gottes, er baut sein geistliches Reich, das wächst durch die Verkündigung des Evangeliums und indem neue Bürger angeworben werden. Das heißt, wir machen eigentlich nichts anderes, wenn wir evangelisieren. Wir sind Zeugnis von einem Reich. Das ist ein Reich Gottes und du musst in das Reich Gottes kommen. Natürlich würden uns manche einen Vogel zeigen auf der Straße, das müssen wir natürlich erklären. Aber das ist tatsächlich, was passiert. Was macht Gott? Gott baut sein Reich und er ist bemüht, Bürger in dieses Reich zu kriegen. Und was wir machen, wir sind eigentlich die ganze Zeit dabei zu beobachten und zu schauen, wie dieser Herrschaftswechsel passiert. Da sind Menschen, die sind im Reich der Finsternis. Sie beten Satan an und dieser Herrschaftswechsel passiert hinein in das Reich Gottes. Sie beten nicht mehr den Satan an, sondern sie beten Christus und Gott an. Und das ist das Evangelium, was wir haben. Es passiert ein Herrschaftswechsel die ganze Zeit. Das ist das Evangelium vom Reich Gottes. Und Philippus nennt das auch so in Apostelgeschichte 8, 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, und er erzählt ihnen jetzt, das steht hier, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als auch Frauen. Und das ist eine Motivation für uns zu verstehen, wer wir sind, an welchem großen Auftrag wir beteiligt sind und oft auf die Frage, was mache ich hier, was soll ich tun? Du bist Bürger dieses Reiches und du bist aktiv daran beteiligt, dass dieses Reich wächst, dass es diesen Herrschaftswechsel beim Menschen gibt. Und wie wir das tun, das ist Teil von heute, wie auch ihr im Handout habt, das ist die Vision, die Mission der Gemeinde. Und du bist darin beteiligt, das heißt, deine Vision von deinem Leben ist stark verwoben mit dieser Vision, weil du auch Heide bist, die meisten von uns, die Miterbe geworden sind. Und du bist Teil einer Gemeinde, du bist Teil des Reiches Gottes. Und jetzt nur noch die Frage, verhältst du dich auch so wie ein Teil von diesem Reich Gottes? Und das ist, was wir jetzt tun, weil wir Gott durch uns wirken möchten und weil Christus unser Haupt ist, ist auch die erste Frage, die wir uns stellen sollen, wenn wir über, was ist die Ausrichtung der Gemeinde? Was sollen wir jetzt tun? Wir wollen tun, was er will, dass wir tun. Nochmal, wir wollen tun, was Christus, was er will, dass wir tun. Dann ist es nicht unser Reich Gottes, wir denken uns nicht das Reich Gottes für Berlin aus, sondern das steht fest. Gott baut dieses Reich und das ist auch unsere erste Vision und der Punkt 1 unter Vision, den ihr lesen könnt hier. Wir wollen Gott verherrlichen, indem wir Gemeinde nach Gottes Wort leben. Wir wollen unseren Platz einnehmen in Gottes Plan, wie er sein Reich bauen möchte. Und die zweite Vision ist, wir wollen Gott verherrlichen, indem wir Menschen zu Jesus führen. Das ist dieser Herrschaftswechsel, neue Bürger kommen in dieses Reich und sie, diese neuen Bürger, zur ganzen Reife anleiten. Und wie gesagt, wir müssen uns nicht diese Vision ausdenken, es ist keine neue Vision. Es ist im Grunde, alles, was ihr drauf liest, gilt zu 99% für alle Gemeinden auf dieser Welt. Und es ist Christi Idee, die wir umsetzen. Und es ist Reich Gottes Arbeit. Es ist ein Wechsel von Anbetung. Und wir müssen jetzt nicht uns hinsetzen und denken, was sind die Dinge, die wir tun sollen als Gemeinde. Wo dann Dinge oft rauskommen. Wir wollen relevant sein. Wir wollen die Kirche für die Stadt sein. Wir wollen authentisch sein, echt sein. Was alle Dinge sind, die ihren Platz haben, aber das sind oft inflationäre Begriffe, die ihren Wert verlieren. Oder ein Ort der Begegnung sein für Menschen, wo sie Freiheit, Glück und Erfüllung finden. Ein befreites Leben voller Sinn, Hoffnung und Bestimmung finden. Das sind gute Ziele. Aber wenn wir jetzt an das Reich Gottes denken, sind das nicht die ersten Ziele. Das sind gute Dinge. Wir wollen natürlich Menschen, Erfüllung, Freiheit, ein befreites Leben, Hoffnung, Bestimmung geben, aber dann beschränken wir uns nur auf diese Erde. Das ist nicht, worum es beim Reich Gottes geht. Es bringt tatsächlich viele Schwierigkeiten mit sich, Gott nachzufolgen. Und wie gesagt, das ist nicht, dass wir das nicht machen. Wir sind nicht die depressive Gemeinde. Wir sind auch authentisch und echt, aber indem wir das Wort Gottes authentisch und echt anwenden wollen. Wir sind ein Ort, an dem sich Menschen treffen, die einen Herrschaftswechsel in ihrem Leben erfahren haben. Wir wollen nicht einfach nur, dass Menschen sich begegnen und dann irgendwie Christus erfahren. Hier kommen Menschen hin, die in die Gemeinde, in jede Gemeinde, die einen Herrschaftswechsel erfahren haben. Die beten nicht mehr, die beugen sich nicht mehr unter die Welt, unter Satan, sondern sie beugen sich unter Christus. Und das ist die Erfüllung, die jeder finden kann in Christus. Und so starten wir auch. Es geht zweimal um Gott zu verherrlichen in den zwei Visionen. Und das ist der allgemeine Auftrag für alle Menschen. Alle Menschen müssen Gott verherrlichen und dazu sind auch wir als erstes da, die Gemeinde. 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das sind jetzt die Bibelverse, die ich hier mit euch durchgehe. Römer 11, 36, denn von ihm und durch ihn, für Christus und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und diese Ehre, die Gott zusteht in der Gemeinde, die wollen wir Gott geben. Denn er baut sein Reich und er empfängt die Ehre dafür. Und wenn wir über Gemeinde nachdenken, dann kommen wir nicht um den Epheserbrief herum, der uns sehr viel Aufschluss gibt, was das Ziel und der Zweck der Gemeinde ist. Und wir sehen, dass Gott Menschen rettet. Und hier könnt ihr mit mir jetzt Epheser 1, 5 bis 6 durchgehen. Und das wiederholt der Paulus immer wieder in seinem Brief, zum Lob der Herrlichkeit. Wir wollen zum Lob der Herrlichkeit dienen. Und jetzt hier in 1. Epheser 1, 5 bis 6 ist diese Phrase, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Und die schönste Frage ist immer, erklär das mal deinem Kollegen oder deinem Kommilitonen, deinem Nachbarn. Ich bin hier zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Schön für dich. Und Berliner sagen immer, und nu? Kein Wort verstanden, was wir damit meinen. Deswegen lass uns reingehen, damit wir verstehen, was Paulus damit meint und was Gott damit meint. Epheser 1, 5 bis 6, Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus. Also Gott bestimmt Menschen zur Sohnschaft für sich selbst, dass sie seine Söhne sind durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er tut das, wie er möchte, wo er möchte, wann er möchte. Das ist damit gemeint. Gott kann das tun und keiner redet im Reinen. Es ist sein Wille. Er tut das. Und die Begründung, Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Das heißt, er rettet Menschen durch Christus, so wie er möchte, damit was gelobt wird? Die Herrlichkeit seiner Gnade. Und da können wir einmal unsere Gedanken durch die ganze Bibel schweifen lassen, durch das Neue Testament. Was ist denn die Gnade Gottes? Die Gnade Gottes ist, dass Gott uns Menschen nicht das gibt, was wir verdienen, sondern das, was wir verdienen, das lässt er auf Christus, das wirft er auf Christus und bestraft seinen Sohn, damit wir zu ihm kommen können. All das ganze Evangelium steckt damit drin und Gott tut das alles, damit seine Gnade verherrlicht wird, damit wir hier sitzen und staunen oder unser eigenes Leben anschauen und staunen und sagen, warum rettet Gott Arthur? Er könnte irgendjemanden retten, aber das Sinnloseste, was ich machen würde, wäre Arthur zu retten. Und dann stehen wir da und sehen unsere eigene Sündhaftigkeit, unser eigenes Versagen, wenn wir wieder sündigen. Und dann wird das deutlich. Gott wollte dich retten. Gott will Menschen retten. Das tut er, wie er will, damit wir seine Gnade loben. Und das passiert in Ewigkeit. Das passiert durch die ganze Welt. Und das ist, was auch wir als Gemeinde hervorheben wollen. Wir sind hier zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Diese Phrase könnt ihr auswendig lernen und dann drüber nachsinnen, dann wird sie langsam zugänglich. Und Paulus redet weiter im Epheserbrief darüber, Epheser 1, 12 bis 14, damit wir, steht auch hier im Handout, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Jetzt nimmt er nicht die Gnade hinzu, aber er sagt, dass wir, die Gemeinde, zum Lob seiner Herrlichkeit dienen, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Das heißt, wir sehen deutlich, die Gemeinde ist da. Wofür? Zuallererst, um Gott zu verherrlichen, ihm Danke zu sagen, ihn zu loben für sein Wesen, aber besonders für seine Gnade. Und Vers 14, immer noch eine Textstelle. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, Vers 13 und dann Vers 14. Dieser Geist ist das Unterpfand, also ist eine Sicherheit für uns als Gemeinde, als Christen, dass wir bald unser Erbe bekommen im Himmel, bis zur Erlösung des Eigentums. Und dann wieder zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Jetzt habe ich die Phrase auch schon gesagt. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Ihr müsst mitlesen, damit ihr mich korrigieren könnt. Dass selbst die Zukunft, ja mein Unterpfand, der Geist, ist unsere Sicherheit, dass wir erlöst werden, Christen sind. Und wir warten bis zur Erlösung und dann dabei loben wir Gott dafür. Und dann noch ganz deutlich im Epheserbrief 3,20, wo er das ganz konkret nochmal sagt. 3,20 und 21. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Das heißt, für diese Vision, für dieses Ziel gibt es keine Begrenzung. Das ist, was wir begonnen haben mit unserem eigenen Herrschaftswechsel. Wir beten jetzt Gott an und das wird nie aufhören bis in alle Ewigkeit. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde. Das ist der erste Auftrag und auch die Frage, wenn wir uns bewusst sind, wir bauen das Reich Gottes, wir verherrlichen Gott. Das heißt, wir wollen als erstes danach forschen, wie möchte denn Gott hier vor Ort in unserer Gemeinde Reich Gottes Gemeinde bauen. Das ist die erste Vision, die wir haben. Die zweite Vision ist, wir wollen Menschen zu Jesus führen und sie zur ganzen Reife anleiten. Und hier natürlich ist ganz zentral, und den kennt ihr auch natürlich, den Missionsbefehl. Und lasst uns hier gemeinsam den lesen und darauf achten, wir werden die nächsten Minuten damit verbringen, zu sehen, was denn der Befehl ist. Für wen ist der Missionsbefehl?
Zum Lob der Herrlichkeit seiner Namen.
Amen. Zweite Antwort ist Jesus und die dritte ist, wem gilt der Missionsbefehl? Wer seid ihr? Die Gemeinde. Keiner hat die 11 Jünger gesagt. So, ich muss jetzt mal die Bibelstelle aufschlagen und dann kann ich weiterreden. Matthäus 18, ich lese ab Vers 16. Matthäus 18 ab Vers... Ja, genau, 28 ab Vers. Ab Vers 15 lese ich. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, ich bin in Markus, hat sich auch sehr gut nach Wort Gottes angehört. Aber schöne Energie reingesteckt. Ne? Ab Vers 16 tatsächlich. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg. Wir sehen, die 11 Jünger sind in Galiläa, gehen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Jesus ruft sie dahin. Vers 17. Und als sie ihn sahen, sie sehen Jesus, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, Magnus. Etliche aber zweifelten. Haltet das im Hinterkopf. Es sind einige, die zweifeln. Vers 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das ist genau das, was wir oft übersehen. Das ist diese Klammer um den Missionsbefehl. Das heißt, wir haben den Missionsbefehl, aber es gibt eine Klammer darum. Vers 18 macht Jesus was? Er sagt, wem ist alle Macht gegeben? Mir. Also Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das heißt, wer baut die Gemeinde? Jesus. Ich dachte, wir bauen die Gemeinde, aber hier steht, Jesus baut die Gemeinde. Wir haben auch unseren Auftrag, lasst uns den jetzt lesen. Vers 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jetzt geht die Klammer wieder zu, Vers 20. Und lehrt sie alles halten, nee, noch nicht, im letzten Satz. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und jetzt geht die Klammer zu und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Das heißt, Jesus packt diesen Missionsauftrag in seinen eigenen Auftrag. Er baut die Gemeinde, wir haben unseren Teil und er ist bei uns, diesen Auftrag auszuleben. Christus baut die Gemeinde. Und das Hauptverb hier natürlich in Vers 18, 19 ist es, nicht hinzugehen, nicht zu lernen, sondern das Hauptverb ist hier, Jünger machen. Und alles andere ordnet sich ihm unter. Und das ist der Hauptauftrag, hingehen und Jünger zu machen, alle Völker. Und wie machen wir Jünger? Indem wir taufen, indem wir diese Jünger lehren, alles, was es zu halten gibt, alles, was Christus gelehrt hat. Das ist ein sportlicher Auftrag, richtig? Wenn wir jetzt an den Römerbrief denken, haben wir gleich Respekt und Motivation nach der Predigt von Florian. Wir wollen das zusammen durchziehen, die nächsten 5 bis 10 Jahre. Wenn wir das abgeschlossen haben, den Römerbrief auswendig gelernt haben, ihn anwenden können, ihn kennen, durchgepredigt haben, haben wir dann dieses Ziel erreicht? Vollkommen? Nein, weil wir da noch nicht alles gelehrt haben. Das heißt, es ist natürlich ein wichtiger Schritt und es geht jetzt nicht darum, den Römerbrief herabzusetzen. Es ist sehr wichtig in dem, aber wir sehen, was für ein langfristiger Auftrag ist, was Gott wirken möchte, was Jesus wirken möchte in der Gemeinde. Es geht nicht einfach darum, Hauptsache Menschen in die Gemeinde zu kriegen, dass sie voll wird, sondern die diesen Herrschaftswechsel erfahren haben, die müssen ein Leben lang, denke ich, können wir sagen, gelehrt werden, was Christus geboten hat, seine ganze Schrift. Wir wollen Menschen zu dieser Reife führen, dass Christen wachsen in der Heiligung, das heißt, in der Freude zu wachsen. Es geht nicht darum, die Bibel auswendig zu wissen, aber nicht anwenden zu können. Wir wollen in der Freude wachsen, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, uns in Christus freuen, Sünde ablegen, heiligen Wandel anziehen, Zeugnis geben, verkündigen. Und Kolosser 1, 28 bis 29, Könnt ihr auch hier drauf schauen, der letzte Vers in Punkt 2. Macht uns das nochmal deutlich. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Dafür arbeite ich und ringe auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt. Das heißt, es ist das Ziel von Paulus, und das ist sehr ähnlich zu dem, jeden Menschen in Christus vollkommen darzustellen, alles zu lehren, was Christus befohlen hat. Und dieser Auftrag gilt uns, und das ist auch unser Auftrag. Deswegen haben wir diese zwei Dinge. Wir führen Menschen zu Jesus, Gott baut die Gemeinde, und wir leiten sie zur ganzen Reife an. Und dieser Befehl beschränkt sich nicht nur auf die 11 Jünger. Natürlich hatten die 11 Jünger, die auch die Apostel wurden, einen speziellen Auftrag, das Fundament zu legen mit der Schrift, aber es davon auszugehen. Deswegen auch Vers 17, wo steht, etliche aber zweifelten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass einer von den 11 Jüngern zweifelte. Das ist ein kleiner Hinweis. Und 1. Korinther 15, 5-6 sagt, dass er in der Gegend ca. 500 Brüdern erschienen ist. Das heißt, so wie sich die Geschichte entwickelt, sehen wir, dass bei diesem Auftrag noch wahrscheinlich viel mehr Geschwister, Brüder und Schwestern dabei waren, die diesen Auftrag bekommen haben, die Gemeinde zu bauen. Und den Beweis sehen wir dann in der Apostelgeschichte. Das ist, wie der Missionsbefehl umgesetzt werden soll. Gut, dass wir das durchgehen, Apostelgeschichte. Ne? Das ist, wie man Gemeinde baut, wie die Grundlage, das Fundament gebaut wird. Und wir sehen es nicht nur die 11 Jünger, nicht nur Paulus, sondern Paulus setzt Älteste ein. Die Gemeinden wachsen. So soll Gemeinde oder so soll der Missionsauftrag ausgelebt werden. Gut, dann kommen wir jetzt zur Mission der Gemeinde, wenn wir diese zwei Visionen jetzt festgemacht haben. Gott möchte sich verherrlichen, wir wollen Teil dieses Reiches sein und wir wollen vor allen Dingen im Gehorsam das umsetzen, was Gott möchte. Und jetzt habt ihr hier 5, 6 Missionen und die Reihenfolge sagt jetzt nichts über die Wichtigkeit aus, sie sind alle gleich wichtig. Wir wollen nicht eins besonders hervorheben, sondern alle gleichzeitig tun. Und natürlich, was auch ganz wichtig ist, was wir hervorheben, ist die Verkündigung der gesunden, der reinen Lehre aus dem Wort Gottes. Und das leitet sich natürlich aus diesem Befehl ab, dass wir lehren sollen, was Christus gesagt hat. Nicht, was wir befohlen haben, was Christus befohlen hat. Und das können wir natürlich nur dadurch erreichen, indem jeder Mensch ganz klar versteht, was hier drin steht. Es geht nicht darum, dass ein Prediger, eine Elite in der Gemeinde versteht, was das Wort Gottes sagt, sondern jeder Gläubige soll das verstehen. Das heißt, jeder von euch soll persönlich verstehen, was steht da drin. Ich möchte es verstehen und deswegen ist unser großer Fokus darauf, euch das und der Gemeinde das zu lehren, so klar und rein, so verständlich wie möglich. Und das sehen wir in 2. Timotheus 1, 13, wo Paulus das seinem Jünger Timotheus oder seinem Schüler, können wir auch sagen, mitgibt. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Aber auch in Titus sehen wir, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und das zieht sich durch jeden Bereich der Gemeinde, das ist der Fokus der Gemeinde. Darauf können wir auch alles festnageln, darauf könnt ihr uns festnageln. Ist das aus dem Wort Gottes? Ist das reines Wort Gottes? Weil das ist das Einzige und das kommt die Motivation dadurch, wenn wir verstehen. Wer baut die Gemeinde? Jesus. Was baut Jesus? Die Gemeinde und das Reich Gottes. Das heißt, es ist sein Reich. Er bringt es voran. Er wird Israel irgendwann wieder benutzen. Wir werden mitregieren zukünftig, aber jetzt möchte er das von uns und wir wollen das tun. Wir wollen das tun, was er tut und deswegen müssen wir das Wort Gottes kennen und nicht uns eigene Strategien, eigene Gedanken, eigene Ziele ausdenken, sondern diese aus dem Wort Gottes in allem ableiten. Und logisch daraus ergibt sich dann der nächste Punkt, die zweite Mission, durch die Zurüstung von Christus-ähnlichen Leitern. Was sind Christus-ähnliche Leiter? Es sind die einen Charakter haben, der Christus ähnlich ist, aber die gesunde Lehre auch verkünden. Und das sagt Paulus auch zu Timotheus, 2. Timotheus 2,2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist auch Teil des, wie können wir es schaffen, den ganzen Auftrag umzusetzen? Wie schaffen wir es, den Gemeindemitgliedern alles zu lernen, was Gott befohlen hatte? Und das ist dann dieser logische Schritt. Reicht es, wenn wir einen Pastor haben, der die ganze Zeit nur lehrt, lehrt, lehrt? Das kann sein, dass es ausreicht, aber wir sehen das in der Schrift auch nicht, sondern es wird alles weitergegeben. Und Paulus sagt diesen Befehl deutlich, multipliziere das, was du hast. Wir können den Auftrag nicht umsetzen, wenn wir uns auf eine Person begrenzen, sondern wir müssen das multiplizieren. Wir brauchen mehrere Männer, die das Wort Gottes recht schneiden können. Unter anderem, wenn wir in die Apostelgeschichte anschauen, sehen wir auch, dass viele Gemeindegründungen entstehen. Das Reich Gottes wird gebaut. Es beschränkt sich nicht nur auf die Ecksteingemeinde. Es sind viele Gemeinden, die Gott baut. Er möchte Gemeinden bauen. Wir wollen Teil davon sein. Wir wollen Männer, Familien zurüsten, die reif sind, auch an anderen Stellen Gemeinden zu gründen, mit dabei sind. Und wir wollen immer in diesem Prozess der Zurüstung, der Multiplikation bleiben, damit der Geist arbeiten kann. Wir müssen immer in dieser Multiplikation bleiben, damit der Geist arbeiten kann und einsetzen kann. Natürlich geht das nicht nur von uns aus, aber lasst uns dazu Titus 1,11 lesen. Ist hier mit drauf, Titus 1,11 und 12 im zweiten Teil, in der zweiten Mission. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Das ist Epheser 4. Epheser 4, Vers 11. Habe ich hier falsch notiert. Ich glaube, das ist auch hier falsch. Das könnt ihr euch dazu schreiben, Epheser 4. Titus. Ja. Das ist Epheser 4, Vers 11. Genau. Epheser steht da nicht. Das ist Epheser 4, Vers 11, was ich gerade vorlese. Also hat etliche als Apostel gegeben, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Wofür hat er diese gegeben? Zur Zurüstung der Heiligen. Amen. Der nächste Teilsatz. Für das Werk des Dienstes. Also was macht diese erste Gruppe? Sie rüstet die Heiligen zu, alle Gemeindemitglieder, damit sie heilig werden. Was steht im nächsten Teilsatz? Damit diese dienen, damit diese das Werk des Dienstes tun, damit der Leib des Christus erbaut wird. Und wir wollen diesen Auftrag umsetzen, indem wir aktiv sind, uns zu multiplizieren, damit der Geist auch diese Menschen einsetzen kann. Und warum ich das eben betont habe, ist es, und das ist oft ein bisschen eine Fehldenke, natürlich haben Hirten und Lehrer, Älteste eine besondere Position, aber ihre Aufgabe ist es, den ganzen Leib zu stärken, damit der Leib dient. Es beschränkt sich nicht darauf, dass die Gemeindeleitung dient, sondern der ganze Leib dient. Und das ist, wie wir dann jetzt übergehen können zur nächsten Mission, durch die Zurüstung der ganzen Gemeinde zur ganzen Reife in Christus. Es beschränkt sich nicht nur auf die Leiter, sondern auf die ganze Gemeinde, damit die Gemeinde Freude im Herrn hat und dient. Und das ist, wo wir jetzt weitergehen in Vers 13, Epheser 4, Vers 13. Das heißt, diese Rollen, die Hirten und Lehrer und Evangelisten, sie rüsten die Heiligen zu für das Werk des Dienstes, Vers 13, damit die Einheit kommt, damit wir zu vollkommener Mannesreife kommen. Ich springe ein bisschen durch, damit wir nicht mehr Unmündige seien, Vers 14, hin und her getrieben. Wir wissen nicht, was in der Schrift steht und alles, was von außen kommt, das reißt uns nach hier und wir gehen in die Richtung, das reißt uns nach da. Das sind wir nicht. Wenn jeder seine Rolle erfüllt, wenn die Hirten und Lehrer die Gemeinde zurüsten, damit die Gemeinde dient, dann haben wir Einheit, wir wachsen zu einer Mannesreife. Wir sind nicht hin und her geworfen, Vers 15, sondern wir wahrhaftig in der Liebe wachsen zum Haupt Christus hin. Und jetzt können wir langsam durch Vers 16 gehen. Von ihm aus, von Christus aus, vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt, verbunden durch alle Gelenke, interessanter Ausdruck jetzt, die einander Handreichung tun. Das heißt, der ganze Leib ist aktiv, man hilft sich, man ermahnt, ermutigt durch diese Handreichung nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Wir sind alle unterschiedlich. So, von ihm aus, Vers 16, vollbringt der ganze Leib. Und jetzt der letzte Teilsatz, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. So, warum ich die Betonung darauf mache, ist jetzt die Frage, wer wirkt das Wachstum in der Gemeinde? Laut Epheser 4, 16. Natürlich wirkt Gott, Christus, das Wachstum, der Geist. Aber wie wächst der Leib Christi? Von ihm aus vollbringt der ganze Leib. Also wenn der ganze Leib seine Aufgabe tut und diese Handreichung tut, dann wächst der Leib. Das sind alles so schöne theologische Begriffe. Das hört sich so gut an. So, was heißt das für uns? Nur wenn wir als gesamte Glieder der Ecksteingemeinde diesen Prozess verstehen, wir sind in der Multiplikation involviert, wir haben Hirtenlehrer, die uns zurüsten, das zu tun, wenn wir zur Mannesreife heranwachsen, wenn wir einander Handreichung tun, uns einander dienen, dann wächst der ganze Leib. Wir wollen nicht nur, dass ein paar Älteste wachsen, wachsen, wachsen und das ist der Fokus, sondern das ist nicht der Fokus, den Epheser 4 hat, sondern wenn der ganze Leib das tut. Und deswegen sind wir um den ganzen Leib bemüht. Und deswegen hast auch du deine Rolle. Das ist auch deine Mission und Vision, weil du Teil der Gemeinde bist und du bist in diesem ganzen Prozess mit drin und integriert. Und das ist auch, was unser Fokus sein soll. Und wie gesagt, das ist der generelle Auftrag der Gemeinde. Es ist nicht nur unser besonderer Auftrag. Wir, die Eckstein-Gemeinde, haben diesen Auftrag, sondern er gilt für den Leib Christi, für das Reich Gottes, wie Gott jetzt Gemeinde hier und jetzt in dieser Zwischenzeit bauen möchte.
Das heißt, nur wenn jeder mit Freude dran mitarbeitet, dann entsteht das Lob der Herrlichkeit seiner Gnade?
Im Gesamtkontext von Epheser 1. Das heißt, wir müssen Epheser studieren. Das ist ein Brief, richtig? Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade.
Sei vorsichtig, was du sagst.
Fragezeit kommt gleich noch. Gut, dann haben wir noch Mission 4, 5 und 6. Lass uns da einmal durchgehen. Natürlich auch sehr wichtig, die Taufe und das Abendmahl. Wir wollen das ausleben, weil wir es müssen. Nächste Vision. Nein, sehr wichtig natürlich. Wir sind das Reich Gottes und wir haben zwei Sakramente, zwei Verordnungen bekommen, die sehr wichtig sind. Wir taufen und nehmen Abendmahl. So, denkt an das Reich Gottes. Wir taufen jemanden. Was bedeutet das? Er bezeugt, ich bin tot. Für wen? Für die Welt. Ich sterbe wie Christus. Ich gehe unter das Wasser. Ich gehöre nicht mehr. Ich bete nicht mehr das Reich der Finsternis an. Ich bete das Reich des Lichts an, also Jesus Christus und Gott. Natürlich gehört das zum Reich Gottes. Das ist ein Bezeugen. Ich bin tot für diese Welt. Ich gehöre zum Reich Gottes, zur Gemeinde. Und das Abendmahl beständig und wiederholend. Wir gehören dazu. Wir brauchen Christus. Nur durch Christus gehören wir, sind wir Bürger des Reiches. Und deswegen wollen wir das auch tun. Und hier die Belegstellen, wie auch die erste Gemeinde es sofort angefangen hat. Apostelgeschichte 2, 38, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Apostelgeschichte 2, 42, sie blieben beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft und hier im Brotbrechen und in den Gebeten. Es ist beständig, dass wir das tun möchten, weil das ist unser ganz natürlicher, das gehört ganz natürlich zu uns und es erinnert uns, wo, in welches Reich wir gehören. Dann als fünftes, die fünfte Mission, gehört Gebet und Gemeinschaft ganz zentral dazu, wenn wir, Moment, ich lese einmal vor, Gebet und Gemeinschaft unter Gläubigen fördern, zur Heiligung und zum Zeugnis. Und das haben wir eben schon gesehen, der Leib wächst durch die Handreichung, durch diese Gemeinschaft, die wir aktiv tun wollen. Deswegen haben wir eine lange Gemeinschaftszeit danach. Es ist nicht nur ein wir wollen Begegnungen schaffen, damit Leute sich gut fühlen in der Gemeinde und dass sie hoffentlich bei uns in der Gemeinde bleiben. Es ist ein Ziel, nicht das Wichtigste, sondern es ist vielmehr ein geistliches Ziel. Das sind Plattformen, wo die Gemeinde einander sich Handreichungen tun kann, wenn wir in der Sprache von Epheser 4 bleiben. beständig darin tun, bleiben kann. Deswegen treffen wir uns während der Woche, damit ihr eine Möglichkeit habt, einander ermutigen. Und das ist eine geistliche Sache, die mit zum Reich Gottes gehört, die mit zur Gemeinde gehört. Und da sehen wir auch wieder Apostelgeschichte 2,42. Beständig in der Gemeinschaft. Das ist nicht nur schon wieder einfach nur zusammen zu sein, sondern es ist ein geistliches, langfristiges, wichtiges Ziel dahinter. Und hier könnt ihr die Bibelverse nochmal durchgehen. Auch eine Plattform, einander zu dienen mit jeder Gnade, die Gott einem jeden von euch gegeben hat. Und als letztes der wichtige Punkt, auch zu evangelisieren, zu missionieren. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und hier auch nochmal der Punkt. Und das motiviert uns, dass wenn wir wissen, es passieren Herrschaftswechsel die ganze Zeit. Gott ist aktiv, das zu bauen. Wir können Anteil daran nehmen. Wir wollen Zeugnis sein. Wir wollen von Christus erzählen, damit wir diesen Herrschaftswechseln bezeugen können und Gott wirken kann. Und Epheser 4,11 nochmal. Gott, der Heilige Geist, gibt auch uns Evangelisten. Wir sind dabei, uns zu multiplizieren. Da gehören Evangelisten dazu, ganz deutlich. Und wir sehen diese natürlich. Wir haben einige Beispiele sofort vor Augen. Jeder muss evangelisieren, das ist klar. Wir haben aber noch Männer und Frauen, die eine besondere Gabe auch dafür haben, das zu tun. Das heißt, wir haben tatsächlich vom Heiligen Geist extra Beauftragte, besonders begabte Männer und Frauen, auch in unserer Ecksteingemeinde, dieses Ziel zu erledigen. Und wir wollen auch in diesem Wachsen vorangehen. Das ist Teil unserer Mission. Und all diese Dinge kommen so ein bisschen am Sonntagmorgen zusammen. Das ist jetzt die praktische Anwendung der Sonntagmorgen-Gottesdienst. Warum tun wir, was wir tun? Warum macht ihr das als Ecksteingemeinde? Hier habt ihr die Antwort, wenn jemand euch fragt. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade singen wir zusammen. Und genau deswegen sind wir da. Sonntagmorgen, ich stelle euch sonntagmorgens vor, 11 Uhr, was passiert hier? Gemeinschaft natürlich, das haben wir jetzt überall geschafft zu integrieren und wir verstehen jetzt auch, dass es geistlich ist. Aber als Erste, die erste Vision, was ist die erste Vision? Gott verherrlichen. Das heißt, der Sonntagmorgens-Gottesdienst ist eine Veranstaltung, wir können es vielleicht das Reich des Gottes nennen, nämlich da kommen die Bürger dieses Reiches zusammen. Was tun sie? Sie verherrlichen den König dieses Reiches, Christus. Und das ist das erste Ziel des Sonntaggottesdienstes. Es ist nicht da ein Programm, um irgendjemanden aufzufangen, sondern Heilige kommen zusammen und beten den König an. Das ist der Sonntaggottesdienst. Das ist der Platz, wo wir reine Lehre bekommen. Das ist der Platz, wo wir einander Handreichung tun, Gemeinschaft haben und Sakramente ausleben. So, warum ist das so kontrovers in unserer heutigen Zeit? Weil wir vielleicht vergessen haben, was das Reich Gottes ist, wer wir sind, wer wir in Christus sind. Und natürlich laden wir viele Menschen ein. Ihr ladet doch trotzdem ganz viele Leute ein. Natürlich laden wir Menschen ein. Aber der Fokus, der erste ist es, die Mitglieder, den Leib Christi zu erreichen. Und gleichzeitig ist das eine große Möglichkeit, Ungläubige einzuladen, Leute von der Straße einzuladen, damit sie sehen, was hier passiert. Sie sehen das erste Mal Menschen, die einen anderen Reich leben, die einen anderen König anbeten. Sie können das sehen. Und das ist, deswegen können wir sagen, der Fokus des Gottesdienstes ist nicht die Evangelisation, aber es ist eine große Möglichkeit, das zu tun, Menschen dadurch zu erreichen. Deswegen auch die aktive Einladung, tut das, ladet weiter Gläubige, Ungläubige ein, damit sie sehen, was die wahre Realität ist. Nämlich die Realität ist, sie beten jemanden an, der sie in die Hölle führen wird. Und die Wahrheit ist, hier, wenn der Leib Christi sich trifft, beten wir jemanden an, der uns in Ewigkeit durch Christus zu sich führen wird. Und das ist die Realität, vor der wir stehen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und deswegen nochmal das Ganze aufrollen, dieses Reiches Gottes, das Gott baut. Die Gemeinde ist Teil davon. Wir als Heiden und auch Juden dürfen Teil davon sein. Gut, ich bemühe in 40 Minuten durch, 50, durchzukommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir haben jetzt noch Fragen- und Antwortzeit. Vielleicht machen wir eine 5 Minuten Pause und dann können wir noch 20, 25 Minuten eine Frage- und Antwortzeit haben. Dann lasst mich noch für diesen Teil abschließen und beten. Auch vielen Dank an alle, die im Livestream mit dabei waren. Ich habe vergessen, euch zu begrüßen. Ihr seid auch herzlich eingeladen gewesen bis hierhin. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt an alle, die im Livestream sind, ihr könnt mir auf Signal schreiben, dann sehe ich das sofort hier. Und dann können wir die Frage beantworten und später könnt ihr das als Audio nachhören. Wird dann intern verschickt. Gut, lasst mich beten und dann haben wir eine kurze Pause. So, Gott und Vater, wir loben dich für deine Gnade. Wir verherrlichen dich, weil wir die Gnade sehen, die du gewirkt hast in dieser Welt. Wir sehen, wir können so viel von dir sehen, weil du dich offenbart hast in der Schrift. Du hast offenbart, was dein Ziel ist, wo du hingehst, warum du Menschen erschaffen hast und was du liebst zu tun, nämlich, dass Menschen dich anbeten für das, wer du bist. Und das wollen wir tun, denn wir stehen hier voll des Segens, voll in Christus, der sein Leben für uns hingegeben hat, für die Gemeinde, um sie zu heiligen, um sie zu reinigen, sie abzusondern, dass wir Heilige sind vor dir, unser Vater. Denn wir beten jetzt direkt zu dir und du hörst uns, weil wir dein Volk sind. Wir sind Bürger des Reiches Gottes und wir sind dankbar, dass auch du die Heiden mit eingeschlossen hast und uns. Und wir wollen als Gemeinde voranschreiten, dich anzubeten, aber auch persönlich zu wachsen, uns einander zur Reife zu führen und uns anzuspornen in guten Werken, bis du einmal wiederkommen wirst. Und wir wollen ausrufen, dass du bald kommst, unser Jesus, uns abzuholen, damit wir bei dir sind, mit dir regieren können im tausendjährigen Reich, aber vielmehr noch auf Ewigkeit mit dir leben können. Wir bitten dich, dass du deinen Plan voranbringst und dass du gleichzeitig Menschen rettest. Wir wollen ein Zeugnis sein für die ganze Welt, für die Menschen um uns herum, dass die Welt sieht, dass hier ein Ort ist, wo es Gott gibt und dass es dich tatsächlich gibt. Es ist nicht eine Geschichte, sondern es ist die Realität, die jeder Mensch einmal stellen muss. Und wir als Gemeinde dürfen und haben den Auftrag, das zu verkündigen. Amen. So, sagen wir um halb machen wir weiter.